Die Kammersolisten 21 waren das mit dem dritten Satz aus Bernhard Henrik Krusels Quartett für Klarinette, Violine, Viola und Violoncello. Die Aufnahme stammt aus dem Palatin in Wiesloch und in Wiesloch stand auch die Stadtapotheke, die dank einer Überlandfahrt von Bertha Benz zu unerwartetem Ruhm kam. Sie gilt als erste Tankstelle der Welt, weil Bertha Benz dort Treibstoff gekauft hat. Denn bis weit ins 20. Jahrhundert konnte man Benzin und andere Treibstoffe nur in Apotheken erwerben. Zu besichtigen ist diese erste Tankstelle in dem Bildband Schöner tanken. Herausgegeben hat den Sascha Friesike. Guten Morgen, Herr Friesike.
Schönen guten Morgen.
Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen?
Ja, das ist so eigentlich ein bisschen quasi autobiografisch. Das hat mit sozialen Medien zu tun. Ich habe immer gesehen, wie Leute in sozialen Medien so Dinge posten wie schöne Strände oder den schiefen Turm von Pisa. Und ich habe mich immer gewundert, warum man zu den Orten hinrennt, die schon alle anderen fotografiert haben. Ich habe mir überlegt, wenn ich in Urlaub fahre, dann gucke ich mir eigentlich immer so die alltäglichen Sachen an, wie Supermärkte und Tankstellen, und habe irgendwann mal angefangen, weil ich viel unterwegs war und viel im Auto unterwegs war, Tankstellen zu fotografieren und die auf Social Media zu posten. Weil es da ganz schöne gibt, unterschiedliche gibt, interessante gibt, merkwürdige gibt. Und dann hat irgendwann nach Jahren eine Editorin vom Gestaltenverlag, eine Freundin von mir, gefragt, sag mal, dieses merkwürdige Thema, ich packe das hier mal auf eine Liste für mögliche Buchideen. Und das hat dann im Verlag wohl Anklang gefunden, und so hat man mich gefragt, ob ich nicht ein Buch über Tankstellen editieren will. Und so bin ich in quasi diesen Hasenbau hinuntergeklettert, geguckt, was gibt es denn alles auf dieser Welt an Bildern von Tankstellen und vor allem, wo finde ich die?
Ja, und wo haben Sie die gefunden?
Das ist eine gewisse Herausforderung, weil es gibt ja zu dem Thema nicht wirklich ein Archiv, sondern in der Geschichte der Fotografie haben immer wieder Menschen vielleicht Straßen fotografiert, vielleicht Gebäude fotografiert, und da waren auch mal Tankstellen dabei. Das heißt, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, durch Fotoarchive zu wühlen und zu gucken, hat irgendjemand mal eine Tankstelle fotografiert, und finde ich auch noch raus, welche das ist, oder steht da nur irgendwie Tankstelle an Straße dran. Und so haben wir im Laufe der Zeit gesammelt und gesammelt, was es irgendwann an Tankstellen gibt, bis wir das Gefühl hatten, das ist genug, um daraus ein Buch zu machen.
In Ihrem Buch, da ist sozusagen nebeneinander eine Tankstelle mit Reetdach abgebildet und daneben ein Entwurf von Frank Lloyd Wright. Beide eigentlich nicht wirklich tauglich für Benzin und brennbare Stoffe, oder?
Ja, diese Reetdach-Tankstellen, das hat mich am Anfang, als ich die ersten davon gesehen habe, ich gedacht, das muss irgendwie ein einsamer, verwirrter Mensch gewesen sein, der das entworfen hat. Aber das war am Anfang gerade so English Countryside, war das ganz typisch. Ich nehme an, dass es da zu ein paar gravierenden Unfällen gekommen ist, bis man sich entschlossen hat, vielleicht doch die Struktur zu ändern. Und die Frank Lloyd Wright-Tankstelle, das war tatsächlich nur ein Entwurf. Das wurde so nicht gebaut zu seiner Zeit, sondern das hat man dann später nochmal, hat man die Unterlagen gefunden, gesagt, ach, hier ist ja ein Entwurf, der wurde nie gemacht, dann lass uns diese Tankstelle mal für ein Museum bauen. Aber als Tankstelle hat es die so nie gegeben.
Was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass die Architektur der Tankstelle so ausgefallen ist, dass da wahre Ikonen rausgeworden sind?
Also ich glaube, wenn man sich über Tankstellen so Gedanken macht, ist das eigentlich ganz interessant, weil eine Tankstelle so als Architektur ein relativ besonderes Gebäude ist. Und zwar ist das nicht ein Gebäude, den man für eine bestimmte Person oder Personenkreis baut, wie sagen wir mal ein Haus oder ein Büro, sondern es sind ständig andere Leute. Es hat ganz klare Vorgaben an die Funktion, also wir brauchen irgendwie ein Dach gegen Regen, wir brauchen irgendwie ein kleines Häuschen für einen Kassierer, und das ganze Ding muss von der Straße irgendwie sichtbar sein und so sichtbar sein, dass es die Vorbeifahrenden einlädt, dort zu tanken. Und ich glaube, dieses Einladen, dort zu tanken, sorgt dafür, dass es immer wieder interessante Entwürfe gibt, die versuchen, alle diese engen Vorgaben, die man hat, kreativ anders zu lösen.
Was waren denn die kuriosesten Einladungen in Anführungszeichen, die Sie gefunden haben?
Also es gibt eine ganz tolle Serie von einem Fotografen, der ist im Irak in den Kurdistan reingefahren. Das ist so eine Ölgegend. Und hat die Tankstellen fotografiert entlang dieser Straße. Manche von denen sind wirklich nur so ein Überseekontainer, wo eine Zapfsäule drin ist. Und eine andere, die dabei ist, ist komplett vergoldet. Die ist, also so diese Idee vom schwarzen Gold ist da wörtlich genommen. Und die komplette Tankstelle sieht aus wie das pompöseste Gebäude, was man sich irgendwie vorstellen kann. Obwohl da auch am Ende nur Zapfsäulen sind, wo man dann mit dem Auto ranfährt. Die fand ich schon wirklich eindrucksvoll. Mhm.
Dann gibt's noch eine als Teekanne.
Genau, als Teekanne. Also es gibt in den USA, das kennt man vielleicht so ein bisschen aus Las Vegas, so eine Zeit, wo man sehr stark so die Erlebnistourismus in gewisser Weise gelebt hat. Da gab es dann in Las Vegas ein Hotel, was aufgebaut war wie ein Zirkus, und die Kellner waren Artisten und so weiter. Und diese Idee findet sich auch in Tankstellen wieder. Und da gibt es eine ganze Reihe Tankstellen, die quasi ein Erlebnisort sind. Es gibt einmal diesen Teapot, das war so ein Teapot-Skandal, ich glaube in den 20er Jahren. Damit das nicht in Vergessenheit gerät, hat man diese Tankstelle gebaut. Und ich persönlich finde am interessantesten oder am schönsten die, das nennt sich Hats in Boots. Das ist ein Cowboy-Hut. Unter diesem Cowboy-Hut sitzt quasi das Kassiererhäuschen und dann sind zwei große Cowboy-Stiefel, die da stehen und wo jeweils eine für Frauen und eine für Herren die Toilette drin ist. In dieser Tankstelle. Die fand ich persönlich aus dieser Serie an merkwürdigen Gebäuden der amerikanischen Straßenlandschaft am interessantesten.
Und dann haben sie aber auch Tankstellen, die sozusagen eigentlich nur eine Vorrichtung sind. Es gibt eine im Baumstumpf, dann gibt es natürlich die Plastikflaschen, die irgendwo am Straßenrand stehen. Da haben sie auch gesammelt.
Genau, also wir haben jetzt nicht gesagt, das ist nur ein Buch, was, sagen wir mal so, die Ästhetik der Tankstelle zeigt, sondern wir wollten zeigen, wie haben sich Tankstellen eigentlich im Laufe der Zeit entwickelt und was gibt's alles an irgendwelchen Auswüchsen. Und wer mal in Asien ein bisschen übers Land gefahren ist, weiß ganz genau, dass es dort überall Stände gibt, wo Benzin aus einfach Glasflaschen verkauft wird. Und wenn wir zurückgehen, gibt ganz am Anfang im Buch ein Bild, wo wir das ist eine Art Apotheke, die dann quasi sich spezialisiert hat auf Tanken, die eigentlich genauso aussah. Da standen lauter Glasflaschen im Regal und irgendwann hat man sich überlegt, die Leute können ja selber tanken, aber in Asien findet man das durchaus noch an den Straßenrändern, vor allem für Mopeds, die dann einfach mit einer Flasche schon relativ weit kommen.
Mhm. Wo Sie die Apotheke ansprechen, schauen wir doch nochmal zurück zu Bertha Benz. 1888 war das, als sie damals an der Apotheke getankt hat. Wie lange war denn die Apotheke auch Tankstelle oder wann hat es die ersten richtigen dann gegeben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich hat die Apotheke sich dann, in gewisser Weise gab es Drogerien, die sich quasi auf das Tanken spezialisiert haben mit der Motorisierung. Die richtigen Tankstellen lassen aber so etwa 20 Jahre auf sich warten. Da stand die erste europäische auch wieder in Deutschland und zwar in Hannover am Raschplatz. Das ist direkt neben dem Bahnhof. Und ich glaube, die ist von 1922?
Müssen wir in Ihrem Buch nachschauen.
Müssen wir nachgucken, steht da auf jeden Fall drin. Aber es hat auf jeden Fall eine ganze Weile gedauert, bis man gesagt hat, die Leute können selber tanken oder es gibt einen Tankwart und man macht das draußen und geht nicht mehr rein und kauft eine Flasche Benzin.
Ja, der Tankwart mit Overall, Schirmmütze und Logo drauf, der musste früher auch einiges können. Was gehörte da zu seinen Aufgaben?
Also initial war ja eine Tankstelle, sobald es quasi die mit dem Tankwart gab, eigentlich auch dafür da, dafür zu sorgen, dass man weiterfahren kann. Weil die Autos waren noch relativ pannenanfällig. Immer wieder gab es da irgendwie einen Reifen, der gewechselt werden musste, ein Licht, was getauscht werden musste oder irgendetwas anderes, was man tun musste, um die Strecke weiterfahren zu können. Und im Laufe der Zeit wurden die Autos als Systeme immer komplizierter. Der Tankwart quasi immer weniger in der Lage, die noch zu reparieren. So ist diese Funktion im Laufe der Zeit dann immer weiter zurückgeführt worden. Früher kennt man ja auch, also ich kenne das zumindest noch aus meiner Jugend, es überall Tankstellen mit Werkstatt gab. Und wenn ich jetzt überlegen würde, in meinem Umkreis, wo irgendwo eine Tankstelle mit Werkstatt ist, dann müsste ich schon länger überlegen, bis mir eine einfällt.
Heute muss ein Tankwart ja vor allem Brötchen aufbacken, ne? Dass der mal unter die Motorhaube guckt, genau das passiert eher selten. Seit wann ist denn die Tankstelle zum Supermarkt mit Bistro geworden?
Man kann eigentlich sagen, dass so in den 70er Jahren, dass quasi einen Trend dahin gab, an der Tankstelle auch Dinge zu verkaufen, die jetzt nicht zwangsläufig zum Auto gehören, wie sagen wir mal Motoröl. Und irgendwann hat man gesehen, dass das eine relativ lukrative Einnahmequelle ist. Das hat dann angefangen mit sowas wie einer Langnese-Box, dass man Eis für Kinder kaufen konnte. Und das wurde sukzessive ausgeweitet, bis heute wir eine Situation haben, wo viele Tankstellen eigentlich ein Supermarkt sind, der sich gerade in Deutschland ganz gut um Ladenöffnungszeiten herumbiegen kann und nebenbei auch noch etwas Sprit anbietet, wobei das Kerngeschäft ganz oft die Lebensmittel und anderen Zeitschriften und so weiter sind, die in dem Supermarktteil angeboten werden.
Ja, und an einigen Tankstellen gibt es inzwischen auch Tank and Cut, also einmal voll tanken und Spitzen schneiden. Ist das ein Zukunftsmodell vielleicht fürs Stromtanken, denn da braucht es ja Zeit und dann kann der Friseur in der Zwischenzeit ran?
Also ich würde nicht davon ausgehen, dass sich das durchsetzt, aber im Zuge der Elektroautos, und deswegen war das auch eine gute Situation, jetzt mal so ein Buch über Tankstellen zu machen, weil wir eigentlich ein bisschen an dem Ende einer Ära sind, zu überlegen, wie wird sich das wandeln? Und wenn wir an Elektromobilität denken, dann wird man in der Stadt wahrscheinlich deutlich weniger Tankstellen brauchen. Man kann das einfach am Straßenrand auftanken. Man wird aber für die längere Distanz irgendwo an der Autobahn neue Konzepte sich überlegen müssen. Mhm. Und ich gehe nicht davon aus, dass Elektroautos sich darauf einigen, dass man schnell Batterien austauschen kann. Das war ja immer so die Idee. Man fährt rein, wird Batterie getauscht, man fährt weiter. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das heißt, man wird länger an der Tankstelle verbringen, bis man so viel Strom in der Batterie hat, dass man weiterfahren kann. Und damit sind die Tankstellen natürlich, haben die Möglichkeit, jetzt wartende Menschen in irgendeiner Weise was anzubieten. Ich glaube nicht, dass der Friseur die erste Sache sein wird, wo man da hingeht, weil das ja ganz oft auch so eine Vertrauensbeziehung ist irgendwie zu einem Friseur, dass man sich vorher überlegen, was möchte man. Ich glaube nicht, dass man das einfach so an der Tankstelle macht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl oder die Angst, dass mit Tankstellen das Gleiche passieren wird wie mit Flughäfen, wo man am Anfang auch irgendwie interessante Orte hatten, wo Leute gewartet haben und man das immer mehr zu einer Shopping-Mall gemacht hat, weil man den Leuten möglichst viel Geld aus der Tasche ziehen möchte für die Zeit, die sie dort verbringen. Und deswegen ist so meine Angstvorstellung, dass wir auch bald große Shopping-Malls als Tankstellen haben, wo wir noch mehr Koffer kaufen sollen.
Im Vorwort zu Ihrem Buch schreibt der US-Fernsehmoderator Jay Leno, Tankstellen sind demokratische Orte. Jeder muss mal tanken, genau wie jeder sterben und seine Steuererklärung machen muss. Das heißt, Sie glauben nicht, dass die Tankstelle dieser Ort bleiben wird?
Doch schon. Also ein Flughafen ist ja auch in gewisser Weise so ein demokratisierter Ort, wenn wir an Ryanair oder EasyJet denken. Ich glaube nur, dass man quasi diese Zeit, die man da eigentlich hat, könnte man ja für interessante Dinge verwenden. Man könnte ja da einfach ein Museum hinstellen und sagen, Leute, ihr müsst hier eh 1-2 Stunden warten, bis eure Batterie voll ist. Hier haben wir euch was Interessantes zu bieten. Nur irgendjemand wird auf die Idee kommen und sagen, ja, im Museum verdienen wir nicht genug Geld. Wenn wir den Leuten was verkaufen, dann können wir mehr daraus machen. Ich glaube, dieser demokratisierte Ort, dass das quasi das Gleiche ist für jeden, das wird auf jeden Fall bleiben. Aber was angeboten wird, wird, glaube ich, nicht das Interessanteste sein oder leider nicht das Interessanteste sein, was wir uns vorstellen können.
Dankeschön, Sascha Friesicke.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ihr Buch Schöner tanken, Tankstellen und ihre Geschichten ist im Gestaltenverlag erschienen und ist heute der Gewinn fürs richtige Lösen unseres Rätsels. Und das kommt nach dieser Musik. Also tanken Sie nochmal Hirntreibstoff, vielleicht Kaffee oder Sauerstoff.